Hallo? Sorry, ich war jetzt irgendwie auf 15 eingerichtet. Dann herzlich willkommen zur nächsten Session. Wir beginnen mit basemap.de. Vom LGN stellt uns Sebastian Radjens vor, die Ableitung von Rasterkarten aus Vectortiles für basemap.de. Wenn es Fragen gibt, gerne auf die QR-Codes gehen. Ich stelle sie dann zum Schluss.
Gut, vielen Dank und hallo auch von mir. Schön, dass so viele es bis ganz oben geschafft haben hier im Raum. Wie Sie schon gehört haben, ich bin Sebastian Radjens, arbeite beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung in Niedersachsen, sitze in Hannover und arbeite dort in einem von, ich glaube, inzwischen 15 DevOps-Teams, die wir dort aufgebaut haben, und habe noch eine zweite Funktion. Ich arbeite auch noch in dem Entwicklerteam von basemap.de mit. Das ist ein bundesweites Entwicklungsteam. Und aus dieser Arbeit von basemap.de möchte ich Ihnen heute einen unserer Prozessschritte vorstellen, nämlich die Ableitung unserer Rasterkarten. Viele hier werden sicherlich schon mal irgendwas mit basemap.de zu tun gehabt haben, schon mal Dienste von uns genutzt haben oder Ähnliches. Für alle, die noch nicht so viele Berührungspunkte hatten, zu unseren Diensten. Wir produzieren deutschlandweit zentral Kartendienste auf amtlichen Daten. Das Ganze wird entwickelt von der ADV, der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltung der Länder. Und auch das BKG ist mit involviert, vor allem beim Betrieb der Dienste. Wir bieten Vector-Tiles-Dienste an, Rasterdienste. In Kürze wird unser 3D-Dienst auch online gehen. Dort kriegt man dann LOD2 und Geländedaten. Und wir produzieren auch weitere Dienste wie Schummerungen und Ähnliches. Alles, wie gesagt, deutschlandweit und zentral produziert. Und alles unter Open Data Lizenzen veröffentlicht, also frei nutzbar. Und wir versuchen jetzt nach und nach die Tools, die wir für die Produktion entwickeln, auch Open Source zu stellen. Erste Tools haben wir auch schon Open Source gestellt. Eins stelle ich heute vor, eins habe ich auch vor 2 Jahren schon mal vorgestellt. Und das ist dann heute der Inhalt des Vortrags. Das Produkt, um das es heute vor allem geht, ist basemap.de Web Raster. Wie der Name schon sagt, unsere Rasterkarte für die Webnutzung. Und da möchte ich eben ein bisschen zeigen, wie wir die produzieren. Wir stellen generell 6 Varianten dieser Karte her, jeweils Farbe und Graustufen in WebMercator, UTM-32 und UTM-33. Die Dienste sind per WMS und WMTS abfragbar. Man kann natürlich über den WMS auch noch andere Referenzsysteme anfragen als diese 3, aber diese 6 Kombinationen aus diesen beiden Farben und 3 Referenzsystemen, das sind die 6 Varianten, die wir statisch vorkacheln, wo wir die Kacheln eben schon berechnen, vor allem für die Nutzung im WMTS, dann, dass es da möglichst performant läuft. Wir machen quartalsweise Aktualisierungen der Daten. Wer diesen Dienst aktiv nutzt, hat vielleicht gemerkt, dass es im letzten Jahr so ein bisschen ausgesetzt war, weil wir dann eine größere Datenmodelländerung im Hintergrund hatten und generell die Aktualisierung unserer Karten darunter gelitten hat. Aber das ist jetzt soweit alles fertig. Zum 1.3. haben wir unsere Vektorkarte jetzt wieder aktualisiert, die monatlich aktualisiert wird. Und die Rasterkarte wird ab 1.7. dann quartalsweise wieder aktualisiert. Unsere Rasterkarten stellen wir her, indem wir diese aus Vector-Tiles ableiten, und das, wie gesagt, stelle ich heute vor. Trotzdem einmal die Frage, warum machen wir eigentlich Rasterkarten? Das ist etwas, was wir uns als Entwickler durchaus immer wieder fragen, weil wir machen auch Vector-Tiles, wir machen 3D, das sind alles ganz spannende Sachen, damit kann man tolle Sachen machen. Und aus Entwicklersicht hat man dann noch diese Rasterkarten, die muss man da aber auch machen. Aber wenn man sich die Nutzungszahlen anguckt, die sind jetzt leider schon fast ein Jahr alt, neuere konnte ich nicht kriegen. Aber wir hatten eben bei WebRaster im Mai 2024 fast 600 Millionen Zugriffe. Also das wird inzwischen auch noch wieder deutlich höher sein. Also man sieht, der Kartendienst, gerade die Rasterkarten sind einfach unheimlich nachgefragt. Jetzt der Vergleich zu der Web-Vector-Links hinkt ein bisschen, weil wir bei Vector-Tiles ein bisschen andere Anfragen haben. Da können wir Karten auch teilweise mit weniger Anfragen darstellen als bei Rasterkarten. Deswegen sollte man da nicht so sehr auf den Vergleich gucken, aber grundsätzlich die absoluten Zahlen der Web-Raster, denke ich, zeigen, dass der Bedarf der Nutzer da einfach da ist, weiterhin auch Rasterkarten zu bekommen. Trotzdem wollen wir uns in der Entwicklung und der Pflege dieser Dienste eigentlich die Arbeit so leicht wie möglich machen. Deswegen hatten wir eigentlich von Anfang an immer die Idee, dass wir jetzt nicht eine Vektorteilkarte pflegen wollen und eine Rasterkarte pflegen wollen, parallel, sondern dass wir das irgendwie auseinander ableiten wollen. Und wir wollten möglichst identische Karten haben für die Vektorteils und für die Rasterkarten. Und um uns eben die Arbeit leicht zu machen, möglichst eine Style-Konfiguration pflegen und daraus dann eben alle Kartenprodukte ableiten können. Da hätte es dann zwei Möglichkeiten gegeben. Zum einen den Style zu konvertieren, dass wir aus dem Vektorteil-Style einen Raster-Style für Web-Server, Geo-Server, was auch immer ableiten und dann darüber Rasterkarten produzieren oder dass wir eine Bildkonvertierung durchführen. Die Style-Konvertierung haben wir eigentlich relativ schnell ausgeschlossen, weil das schnell sehr komplex wird. Es gibt da bestehende Tools. Jetzt in der Session vorhin wurde der Geostyler mal wieder vorgestellt. Den sieht man ja auch hier auf der Foskis immer. Das ist ein gutes Tool, um zwischen vielen verschiedenen Formaten zu konvertieren. Aber wenn man wie wir die Style-Konfiguration jetzt von MapLibre sehr tiefgehend nutzt und da wirklich tief einsteigt in die ganzen Filter und Funktionen, die das bietet, dann steigen diese Konverter da halt irgendwann aus, weil sie so im Grunde die Funktion bieten, zwischen vielen verschiedenen Formaten zu konvertieren, aber wie auch sehr detaillierte Style-Konfigurationen lassen sich dann in der Regel nicht mehr konvertieren. Wir hatten auch überlegt, selbst eine Style-Konvertierung zu schreiben, aber das schien uns am Ende alles dann doch irgendwie so ein bisschen ein Fass ohne Boden, dass das werden kann und waren dann eigentlich schnell an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen lieber eine Bild-Konvertierung durchführen, dass wir eben die Vektorteils-Karte konvertieren in ein Rasterbild. Dafür gab es dann, als wir damit angefangen haben, vor 3-4 Jahren, gab es dann auch schon Tools dafür, vor allem Mapbox Native war dafür damals geeignet, wobei das zu dem damaligen Zeitpunkt schon nicht mehr als Open Source weiterentwickelt wurde. Später gab es dann ja auch noch die anderen Mapbox-Produkte, die dann proprietär wurden. Aber damit haben wir angefangen und haben dann auch schnell gesehen, das funktioniert. Also mit diesen damals noch Mapbox Native, später dann MapLibre Native, geht es eben sehr gut, sich einfach Vektorteilskarten in Rasterbilder zu konvertieren. Wir hatten schon ganz bestimmte Anforderungen an die Konvertierung, was die leisten muss. Grundsätzlich eben, wie gesagt, Vektorteils in Rasterbilder konvertieren. Dann ist es notwendig, dass wir Rasterkacheln in beliebigen Größen erstellen können. Das hat vor allem Auswirkungen auf die Performance, da gehe ich später nochmal drauf ein, warum das so wichtig ist. Und wir müssen in der Lage sein, Bilder mit auch höheren Auflösungen erzeugen zu können, weil neben dem Produkt WebRaster, was ich jetzt hier heute vorstelle, erzeugen wir auch Präsentationsausgaben, die für den Ausdruck gedacht sind und da brauchen wir einfach deutlich höhere Auflösungen als diese Standard-Bildschirmauflösung. Das Tool muss neben WebMercator auch UTM-32 und UTM-33 konvertieren können, dass wir eben auch Rasterkacheln in UTM erzeugen können. Wir wollten keine vorgegebenen Datenstrukturen haben, also dass man jetzt die Vektorteils in einer bestimmten Datenstruktur in das Tool reinschieben muss und dann Rasterkacheln rausbekommt, sondern wir wollen jeden beliebigen Vektorteil-Style als Eingabe nehmen können und Rasterbilder rausbekommen. So, das waren so die funktionalen Anforderungen. Dann hatten wir noch ein paar nicht funktionale Anforderungen. Die Performance muss möglichst gut sein, weil wir eben für ganz Deutschland Rasterkacheln produzieren, regelmäßige Aktualisierungszyklen haben und die Software muss einfach so schnell sein, dass wir dann zumindest diese quartalsweise Aktualisierung hinbekommen, wenn wir für ganz Deutschland 6 Ausprägungen der Karte rechnen müssen. Wir haben für WebRaster ungefähr 500 Millionen Kacheln, die wir rechnen müssen. Das, wie gesagt, muss einfach in einer bestimmten Zeit dann fertig werden. Dafür braucht es eine gewisse Skalierbarkeit. Gerade wenn man dann Richtung Cloud-Betrieb und sowas denkt, dann muss einfach die Anwendung in der Lage sein, gut skaliert werden zu können, damit es schneller wird in der Berechnung. Und das Ganze muss auch stabil laufen. Unsere Kachelprozesse laufen wochenlang insgesamt und da wollen wir nicht alle 2 Tage reingucken müssen und schauen, warum ist da schon wieder irgendein Prozess abgeschmiert, warum funktioniert da was nicht, sondern es muss einfach zuverlässig durchlaufen. Unser Problem war dann so ein bisschen, als wir uns damals damit beschäftigt haben, war, dass wir eigentlich keine Open-Source-Software gefunden haben, die es schon gab, die alle diese Anforderungen erfüllt hat. Die funktionalen Anforderungen schon, aber in der Praxis haben sich dann gerade so bei diesen Anforderungen mit Performance, Stabilität so ein paar Probleme ergeben. Wir haben zu Beginn auf den Tileserver GL gesetzt, der auch dann im Hintergrund damals noch Mapbox Native genutzt hat und der hat eine Schnittstelle, dass man die Vektorteils, die man als Eingangsdaten reingibt, dann auch als WMTS abfragen kann. Wir haben den Mapproxy dazu genutzt, der dann die Kacheln vom Tileserver GL abgefragt hat und haben dann ja, unsere Kachelung durchgeführt. Das haben wir im ersten Jahr auch dann produktiv genutzt, haben damit die basemap.de WebRaster produziert, hatten dann aber so ein bisschen Probleme mit der Performance und teilweise auch Stabilität. Das hatte mehrere Gründe, unter anderem einen habe ich hier mal gezeigt, war der, dass wir in dem Setup, wie wir es hatten, immer nur 256 Pixel große Kacheln vom Tileserver anfragen konnten. Das ist auch die Zielkachelgröße, die wir haben wollen. Nur man muss immer noch einen Puffer drumherum rechnen, damit man keine abgeschnittenen Beschriftungen hat. Also haben wir am Ende immer 9 Kacheln berechnet, haben 8 weggeschmissen, eine gespeichert. Und das ist nicht performant. Wir haben dann ein bisschen rumgebastelt, haben dann ganz viele Mapboxys laufen lassen. Jeder hat einen Teil von Deutschland berechnet, haben das dann alles zusammengeschmissen am Ende. Und so kamen wir dann auch auf Rechenzeiten, die passten. Aber es war halt einfach nicht, in der Wartung war es nicht toll. Und es war halt einfach zu viel Overhead, zu viele Programme, die da laufen mussten. Stabilität war auch nicht immer ganz gegeben. Das Problem hatten wir vor allem, wenn wir hochauflösende Bilder erzeugt haben. Das wirklich dann in Masse für ganz Deutschland, dann sind uns da auch mal wieder Prozesse ausgestiegen. Dass wir dann schon gemerkt haben, diese Lösung hat funktioniert mit dem Tileserver. GL ist auch eine tolle Software, hat uns sehr geholfen am Anfang. Nur wir haben gemerkt, dauerhaft ist das keine Lösung für unsere Kartenproduktion. Dazu kam, dass wir dann diese Umbruchphase hatten vor 2-3 Jahren, dass dann Mapbox seine ganzen Produkte proprietär lizenziert hat und MapLibre hat sich also als Nachfolger aufgestellt. Es war aber am Anfang nicht klar, wird MapLibre sich durchsetzen, wird es noch was anderes geben, welche Software, die es so gibt, wird auf welche der Bibliotheken setzen zukünftig. Da war also eine gewisse Unsicherheit für uns da. Und weil wir eben eine langfristige Lösung finden wollten, haben wir uns dann entschieden, eine Eigenentwicklung zu machen, wo wir selber bestimmen können, welche Bibliotheken wir nutzen und selber im Griff haben, dass alles schnell genug und stabil genug läuft. Daraus entstanden ist dann die Software VD Raster Converter, basiert auf Node.js und wir nutzen, wie es der Tileserver auch getan hat oder tut, MapLibre Native für die eigentliche Konvertierung der Vektorteils in Rasterbilder. Und den MapProxy nutzen wir dann, um die Bilder dann für ganz Deutschland abzufragen und zu speichern. Wir mussten jetzt nicht das Rad neu erfinden. Es gab diverse Tools, die auch schon solche Konvertierungen mit Mapbox oder dann MapLibre Native gemacht haben, sodass wir vor allem schauen konnten, wie wir damals noch Mapbox Native richtig nutzen, weil das jetzt auch nicht so ganz toll dokumentiert war. Und dann hat uns vor allem der MBGL-Renderer das Projekt und ein weiteres Projekt Global Map Tiles weitergeholfen, wo wir dann auch auf bestehenden Code aufbauen konnten und das Rad jetzt nicht ganz neu erfinden mussten. Wir haben uns aber auf die wirklich notwendigen Funktionen beschränkt, die wir für die Produktion unserer Karten brauchen. Diese Tools, die es schon gab, da war es auch immer so, die hatten ganz viele Parameter. Also wenn man ganz flexibel sich ein Bild erstellen möchte, ein Rasterbild aus Vektorteils, sind die super. Aber das brauchten wir alles gar nicht, sondern wir brauchten wirklich nur wenige Parameter. Und dann wollen wir die Kachelung anschmeißen und das soll für ganz Deutschland dann durchlaufen. Wir entwickeln und betreiben das Ganze Docker-basiert. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, das zu tun in der Softwareentwicklung, aber in diesem Fall auch fast anders nicht möglich, weil MapLibre Native bzw. die Node-Schnittstelle von MapLibre Native hat sehr spezielle Abhängigkeiten und man kriegt es eigentlich nur unter einer ganz bestimmten Ubuntu-Version zum Laufen. Und das kann man nicht auf allen Entwicklungsrechnern oder Servern vorhalten und deswegen ist in diesem Fall noch notwendiger oder sinnvoller, das Ganze auf Docker aufzubauen, dann hat man diese Probleme nicht. Der Rasterkonverter ist als Open Source veröffentlicht auf GitHub unter der MIT-Lizenz und ich weiß auch schon von mehreren Landes- und auch Bundesbehörden, die diese Software auch schon einsetzen, eben für den Zweck der Konvertierung. Also es wird durchaus auch schon außerhalb von basemap.de genutzt. Ja, simple Grafik, es ist auch eine simple Software am Ende, die wir da haben. Wir haben den Rasterkonverter und der bekommt als Eingangsdaten Vektorteils, zugehörige Styles, das können mehrere verschiedene Styles sein. Und sofern die Styles Sprites und Fonts nutzen, gehen die auch als Eingangsdaten in die Rasterkonvertierung mit rein. Der Rasterkonverter besteht dann aus zwei Teilen, einer kleinen API, die per HTTP angefragt wird und dann ein Modul, was MapLibre Native nutzt. Das ist auch schon alles und dann bekommt man eben aus den Vektorteils ein Bild heraus. Das wird per URL angefragt. Das ist auch schon alles, was es an Parametern gibt. Wie gesagt, wir haben das sehr reduziert. Man kann sagen, welchen Style möchte ich nutzen. Über Zoom XY wird definiert, welche Kachel man sich anfragt. Und da kann man auch optional sagen, über Ratio, dass man mit einer 1 die einfache Bildschirmauflösung, sag ich mal, haben möchte oder mit höheren Werten höher aufgelöste Bilder. Und über Tilesize kann man dann noch steuern, ob man welche Pixelgröße das Bild haben soll, 256 Pixel Standardgröße oder eben etwas Größeres. Wenn man das dann noch ein bisschen erweitert, dann sieht man unseren ganzen Kachelprozess. Wir haben wieder links den Rasterkonverter mit den Eingangsdaten. Dabei ist es so, wenn man es möglichst performant haben möchte, dann sollten die Eingangsdaten auch dort liegen, wo auch der Rasterkonverter ausgeführt wird, also lokale Datenablage. Das Programm kann sich die Daten aber auch über das Internet ziehen, aber dann wird der ganze Prozess gerade für große Kachelungen deutlich langsamer. Es können, wie in diesem Fall jetzt hier in der Grafik, auch UTM-Vektorteils reingehen. Standardmäßig ist Vektorteil ja eigentlich immer WebMercator, aber man kann eben, wenn man die Vektorteils in einem anderen System erstellt, kann man die auch als Eingangsdaten reingeben. Und dann starten wir mehrere Instanzen vom Rasterconverter, so viele, wie wir brauchen, damit das performant läuft. Und dann haben wir als zweite Komponente den Map-Proxy. Der fragt sich die Bilder beim Rasterconverter an. Die werden on the fly berechnet aus den Vektorteils und vom Map-Proxy abgespeichert. Wir machen es so, zeige ich gleich auch nochmal, wir erzeugen große Bilder, der Map-Proxy fragt diese großen Bilder an, schneidet sie dann nochmal klein auf die 256 Pixel Zielgröße und speichert sie ab. So UTM 32 nochmal kurz oder 33, was wir auch unterstützen. Das ist so, dass Libre Native eigentlich nur WebMercator unterstützt. Aber wenn man UTM Vektorteils reingibt und der Map-Proxy UTM wieder abfragt, dann funktioniert es auch, dass man am Ende hier MB-Tiles-Datei mit UTM-Rasterkacheln rausbekommt. Ob das jetzt für jedes RIS-System funktioniert, das wage ich mal zu bezweifeln, aber für unsere Zwecke UTM funktioniert es. Kurz zum Zuschnitt der Kacheln nochmal. Das hatte ich auch schon erwähnt, dass das durchaus eine Performance-Frage ist, wie man die Kacheln zuschneidet. Das ist nichts, was wir uns ausgedacht haben. Das ist eigentlich gängige Praxis so in der Raster-Kachelproduktion. Der Map-Proxy fragt beim Raster-Converter große Bilder an. Wir nutzen da 2048 Pixel große Bilder. Der Raster-Converter rechnet ganz links zu sehen dann noch einen Puffer drumherum, damit wir wieder kein Problem mit abgeschnittener Beschriftung haben. Gibt dieses große Bild an den Map-Proxy und der schneidet es dann klein. Es hat zwei Gründe, dass wir das tun. Zum einen reduzieren wir dadurch noch mehr die Gefahr, dass wir abgeschnittene Beschriftungen in der Karte haben, weil innerhalb dieses großen Bildes kommt es eben zu keinen Abschneidungen der Beschriftungen. Und das zweite, genauso wichtig ist, dass wir dadurch eine bessere Performance haben, weil wenn wir dieses große Bild anfangen oder große Bilder vom Rasterkonverter, die dann klein schneiden, ist das deutlich performanter, weil wir eben nicht so viele Pufferkacheln berechnen müssen. Wir haben auch mit anderen Größen rumexperimentiert, 3000 Pixel, 4000 Pixel, aber dann wird der ganze Prozess auch wieder langsamer, weil dann die Bilder so groß werden, dass der Map-Proxy einfach viel mehr Ressourcen braucht, um die zu verarbeiten. Kurz noch zu den Prozessierungszeiten, die wir jetzt so haben. Das ist jetzt nicht hier hochprofessionell gemessen worden, das sind einfach so die Erfahrungswerte, die wir haben. Wenn wir 5 Raster-Konverter laufen lassen und einen Map-Proxy mit mehreren Workern, dann brauchen wir für eine deutschlandweite Berechnung einer Ausprägung der Karte etwa 4 Tage. Wenn wir alle 6 Ausprägungen berechnen, Farbe, Grau in allen 3 Systemen, dann kommen wir auf dann ungefähr 24 Tage. Das ist insofern gut, weil wir damit unsere nicht funktionalen Anforderungen erfüllen. Die Performance ist gut genug, dass wir quartalsweise veröffentlichen können. Wir haben ungefähr einen Monat Rasterzeit, haben dann noch genug Zeit für Qualitätssicherung. Wir könnten im Notfall noch mal was nachkacheln, wenn was nicht funktioniert hat. Hardwareanforderungen sind insofern ganz gut, dass wir jetzt bessere Rechenzeiten haben, als wir sie vorher hatten, aber die Hardware nicht, wir brauchen nicht mehr Hardware dafür. Wir haben zum Beispiel weniger Map-Proxys laufen als vorher. Und der Prozess ist auch recht stabil. Wir haben jetzt ungefähr in den letzten 2 Jahren 4,5 Milliarden Kacheln berechnet und hatten selber noch keinen Konvertierungsfehler entdeckt und haben auch noch keinen bemeldet bekommen, sprich, dass mal eine Kachel ganz fehlt oder eine Kachel halb gerendert ist oder sowas. Das hatten wir bisher nicht. Das liegt jetzt nicht nur an uns, sondern es liegt am Map-Proxy, der einfach zuverlässig vor sich hin kachelt. Das liegt am Map-Libre Native, was die Konvertierung zuverlässig macht. Und dann unsere Entwicklung drumherum. Gut, zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. Wenn man Rasterkarten haben möchte, dann will man oft auch eine Legende dazu haben, bei amtlichen Karten sowieso. Da habe ich vor 2 Jahren auf der Foskis auch schon mal ein Tool vorgestellt, was wir für Basemap entwickelt haben, VT Legend. Damit kann man sich aus Vektorteil-Styles auch Legenden ableiten, sodass man dann eben aus dem Vektorteil-Style sowohl die Rasterkarten als auch die Legende sich ableiten kann. Schauen Sie bei Bedarf gerne nochmal da rein. Das war es soweit. Das Repo ist auf GitHub verfügbar. Alle weiteren Infos finden Sie sonst auf basemap.de. Darüber können Sie uns auch kontaktieren oder sonst über meine Daten. Vielen Dank.
Dankeschön für den spannenden Vortrag. Wenn Sie Fragen haben, ganz gerne hochvoten. Ich stelle jetzt immer die Fragen erstmal, die hier drin zuerst auftauchen, beziehungsweise die am meisten hochgevotet werden. Den QR-Code haben alle gefunden? Super. Genau. Also die Frage, gibt es eine einfache Möglichkeit, die Karten für Deutschland zur Erstellung einer amtlichen Offline-Karte komplett herunterzuladen?
Es gibt die Möglichkeit, theoretisch, da müsste man uns mal anschreiben, ja.
Ja.
Also wir schmeißen das jetzt nicht öffentlich raus, weil sonst haben wir da riesen Downloadzahlen. Aber es gibt generell die Möglichkeit, wenn man uns kontaktiert, ja.
Also super, die Info quasi, wer sagt, wir brauchen jetzt mal alles, ganz Deutschland muss sich das nicht seeden, sondern kann direkt anfragen. Die nächste Frage, gibt es das Potenzial damit grundsätzlich weg... Ne? Moment. Also gibt es das Potenzial, damit grundsätzlich Vektorteils als Basisdaten zu haben und zum Beispiel daraus Raster abzuleiten und auch Grenzen? Moment, nochmal. Gibt es das Potenzial, damit grundsätzlich Vektorteils als Basisdaten zu haben, daraus dann auch Raster abzuleiten, also wo die Grenzen der Technologie sind wahrscheinlich, wo man sagt, ja. Das geht nicht.
Also jetzt ganz grundsätzlich kann man jeden Vektorteil-Style reingeben und es kommen Rasterbilder raus. Je komplexer der Style, je mehr Daten drin sind, desto länger dauert dann die Konvertierung. Aber da muss man halt Zeit mitbringen oder Hardware reinstecken. Aber grundsätzlich haben wir jetzt erstmal keine Limitierung.
Die nächste Frage ist, ob du was zur Basemap World sagen kannst. Vielleicht erklärst du erstmal ganz kurz, ja, was sich dahinter verbirgt.
Basemap World ist ein weltweiter Kartendienst von uns, den gibt es als Vektorteilsdienst. Da haben wir in Deutschland unsere normale Basemap-Karte und für den Rest der Welt gibt es dann auf OSM basiert Vektorteils. Vielleicht zielt die Frage Richtung Basemap World Raster. Es gibt das nur als Vektorteils, wie gesagt. Wir haben keine Basemap World als Raster. Das steht auch zur Diskussion, werden wir aber jetzt für ganz, die ganze Welt werden wir jetzt nicht rastern. Das ist, sag ich mal, nicht unser Auftrag. Wir überlegen gerade so ein bisschen, ob wir zumindest um Deutschland herum so einen gewissen Puffer noch kacheln werden, dass man jetzt nicht an den deutschen Grenzen, dann gerade so für Bundesländer mit Grenze haben wir einige, dass da dann nicht die Karte aufhört, sondern dass man so einen gewissen Saum noch um Deutschland rum hat, dann produziert aus der Basemap World, aber für ganz Deutschland, die ganze Welt wird es das nicht geben.
Genau, ich dränge mich mal fix mit meiner eigenen Frage rein. Was ist denn eigentlich jetzt mit der Top Plus Open? Wird die basemap.de dann die Top Plus Open ablösen?
Ich kann jetzt nicht fürs BKG sprechen, aber so wie ich es mal verstanden habe, sollte die Basemap World irgendwann die Top Plus ablösen. Aber das ist nichts Offizielles, das war nur so, was ich mitgekriegt habe. So war es, glaube ich, mal gedacht.
Okay, gut, dann noch zwei Fragen. Gibt es noch sonst eine hier im Saal? Gut, ich habe das mit den abgeschnittenen Labels nicht ganz verstanden. Wenn ich eine größere Kachel kleinschneide, werden ja die Labels dadurch abgeschnitten. Warum ist das kein Problem?
Natürlich werden Labels an Kacheln immer abgeschnitten, wenn man sie zerschneidet, aber eigentlich nutzt man ja nicht eine einzelne Kachel und darüber freut man sich dann, die ist nämlich winzig klein, sondern man nutzt ja ganz viele Kacheln und bindet die in seinen WebGIS oder in sein GIS ein. Wenn die nebeneinander gesetzt werden, dann passen die Beschriftungen wieder aneinander. Also natürlich werden die zerschnitten. Schlimm ist nur, wenn man eine Kachel hat, wo die Kachel daneben nicht mehr den Rest der Beschriftung drin hat. Das ist dann gemeint mit abgeschnittenen Beschriftungen. Aber natürlich werden hier Beschriftungen und alle Objekte zerschnitten, aber sie werden dann ja wieder aneinander gefügt in der Karte.
Genau, und eine letzte Frage noch. Ist die Kachel und die umliegenden Puffer Größe 256 Pixel derselbe auch bei Colored und Black and White Diensten oder gibt es unterschiedliche Variationen?
Nee, das war immer der gleiche Wert. Ja.
Super, dann danke für den Vortrag. Noch einen Applaus. Ja.